Wir wollen Gottesdienst haben und stören Feiertage nicht, Werktage nicht. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Wir wollen den Herrn loben und preisen, ihn anbeten, mit Feiertag oder ohne Feiertag. Wir wollen den Herrn rühmen und ihm alle Ehre geben, ihm Danke sagen für diesen Tag, für die Geschenk, das er uns wieder neu geschenkt hat. Wieder ein Tag näher der Herrlichkeit, wieder ein Tag näher der Verheißung, der Erfüllung. Also wir gehen so mit Meilenschritten vorwärts. Lass uns aufstehen und Gott loben und preisen. Der Herr ist gut, der Herr ist nahe. Die Berge verkünden, er ist Herr. Preis Gott. Und wir sagen Amen. Amen. Gott ist ein großer Gott, ein herrlicher Gott, ein mächtiger Gott. Solle dem Herrn etwas unmöglich sein? Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend freue mich für alle, die gekommen sind, die was vom Herrn erwarten, die hungrig sind, auch am 1. Mai-Tag. Spielt keine Rolle. Jetzt fängt der Wonnemonat an. Der Frühling ist da. Gestern, bereite mich vor und was ruft vor dem Fenster? Kuckuck. Vor meinem Fenster. Man hält es nicht für möglich. Halleluja. Der Frühling ist da. Amen. Mein Thema heute ist, dir kann nur einer helfen. Und das ist Jesus. Dir kann nur einer helfen. Und von diesem einen möchte ich heute sprechen. Möchte ich aber zuerst noch einladen zu den Veranstaltungen, die hier im Haus stattfinden. In diesem Monat Mai. Wir haben einige Veranstaltungen, Themen hier. Aber zuerst einmal morgen. Satan muss dich freigeben. Satan muss dich laufen lassen. Satan kann dich nicht halten. Satan hat kein Recht über dein Leben. Wenn du das einmal begriffen hast, das Thema wird morgen sein. Satan muss dich laufen lassen. Dann, am Sonntag früh, 10 Uhr, schau nicht zurück. Wenn du einmal Sodom und Gomorra entronnen bist, schau nicht zurück, was hinter dir liegt. Vergiss das Alte, vergiss deine Vergangenheit, schau nicht zurück, denn du hast Zukunft, du bist ein Mensch der Zukunft, schau nicht zurück. Dann geht es weiter, löse dich vom Geist des Mangels am Mittwoch und so weiter. Und warum wartest du noch so lange? Du solltest schon viel, viel weiter sein. So, das sind so die Themen, nimm so die Zettel mit und lass dich einladen, lass dich nötigen, im Haus Gottes zu kommen, hör dir diese Predigten auch im Internet an und empfiehl es auch weiter anderen Leuten noch, dass auch die gesegnet werden. Denn wenn du gesegnet wirst, werden auch andere gesegnet. Oder wenn andere gesegnet werden, wirst auch du gesegnet. Dir kann nur Jesus helfen. Jesus versteht dich. Das ist so wichtig, dass du das weißt. Er ist, der sich auskennt in der Psyche. Also wenn du einen Psychologen brauchst, geh zu Jesus. Wenn du einen Psychiater brauchst, geh zu Jesus. Wenn du einen Seelsorger brauchst, geh zu Jesus. Wenn du einen Heiler brauchst, geh zu Jesus. Wenn du einen Versorger brauchst, einen Führer brauchst, geh zu Jesus. Nicht zu irgendjemand. Warum? Er ist Mensch geworden. Er ist in deinen Schuhen drin gesteckt. Er kennt sich aus in das Gehabe eines Menschen. Er weiß, wie es ist als Flüchtling. Er weiß, wie es ist als Arbeitsloser. Oder als Wanderprediger oder als Vertriebener. Er weiß, wie es ist, wenn alle einen verlassen, niemand mit einem was zu tun haben möchten, wenn alle einen für verrückt erklären, sogar seine eigene Familie, seine Mutter, du bist vom Sinnen, das heißt also nichts anderes auf Deutsch, als du bist verrückt. Er hat alles hautnah erlebt, Verspottung, die Geißelung. Also er kennt jede menschliche Situation, es gibt nichts. Was er nicht durchlebt hätte, zum Beispiel Ablehnung, Vater Josef wollte ihn verlassen, also er weiß, was Ablehnung ist, der Josef will die Mutter im Stich lassen, sitzen lassen, also er kennt die Lebenssituationen eines Menschen also ganz klar und du kannst dich mit ihm identifizieren, beziehungsweise er will sich mit dir identifizieren. Dir kann nur einer helfen und das ist Jesus. Der andere, der dir nicht helfen will, das ist der Teufel. Der hält dich auf Trab. Und zwar mit Dingen, die gar nicht existieren. Der Teufel hält dich mit Dingen auf Trab, die gar nicht existieren. Angst existiert gar nicht. Die existiert nur in deinem Kopf. Und er hält dich auf Trab, führt dich zu Quellen, die kein Wasser geben. Er lehrt dich Dinge, die nichts nützen. Beschäftigt dich mit Nebensächlichkeiten. bedingen, die für die Ewigkeit keinen Wert haben. Da interessiert er dich, das musst du unbedingt haben, aber er lenkt dich von der wichtigen Sache ab. Also er hält dich ständig auf Trab, hetzt dich, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Beschäftigt dich mit der Vergänglichkeit, zurückschauen, das, was du aufgegeben hast und dergleichen. Er führt dich zu Leuten oder mit Leuten zusammen, die dir nichts bringen. Das ist der Teufel. Also der Leerlauf in deinem Leben wird vom Teufel verursacht, die Fülle von Jesus. Und er zieht dich weiter runter oder er bringt mit Leuten zusammen, die dich runterziehen, die dir vorjammern, vorklagen und vorheulen. Und du sagst, ja, guck mal, es ist wirklich schlimm. Er füttert dich mit Speise, die dich nicht sättigt. Er verwendet dein Geld für sinnloses Zeug, beutet dich aus. Der hält dich schön auf Trab. Also beschäftige dich nicht mit dem Teufel, sondern fang an, dich mit Jesus zu beschäftigen. Und Jesus ist gekommen, um die Menschen zu erlösen, die vom Teufel belogen und überwältigt worden sind. Jesus sagt einmal, lass die Toten ihre Toten begraben. Du beschäftigst dich nur mit Gott und mit göttlichen Dingen, mit ewigen Dingen. Und es ist wichtig, dass du anfängst, über Gott nachzudenken. Was will Gott von mir? Er will, dass du glücklich bist. Und er will, dass du fröhlich deine Straße ziehst. Er will, dass du ein erfülltes Leben hast. Der Herr bringt dich nach oben und nicht nach unten. Also alles, was dich irgendwie nach unten zieht, ist nicht von Gott. Nicht von Gott, Leute. So wie ich das so darüber nachdenkst. Der Teufel ist ein Lump, ein Bettler, der dir das Letzte aus der Tasche zieht. Ist ein gefallenes Wesen, der hat nichts Besseres. Der kann nichts Besseres. Und deshalb lass dich vom Lebendigen bestimmen und nicht von diesen Lumpen. Und wir haben genug Lumpen um uns herum. Achte darauf, auf diese Lumpen. Der Teufel wird nicht kommen mit Pferdefuß und Hörner und so weiter, der kommt mit Lumpen zu dir. Lumpen, die unter dir sind, die denen schlechter geht wie dir. Die Ärmer sind wie dir. Die Kränker sind wie du. Mit solchen Leuten kommt er und beschäftigt dich und lenkt dich da ab. Jesus ist der Herr. Er ist zu Rechten der Majestät Gottes, sitzt da oben. Und du solltest nach oben schauen und nicht nach unten. Du solltest dich nicht runterziehen lassen. Dir kann einer helfen. Deinem Leben kann einer Orientierung geben, der sich auskennt mit deinem Leben. Der weiß also, was Menschsein bedeutet. Der weiß, was es bedeutet, enttäuscht zu werden. Der weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu werden. Oder mit Heuchlern zusammenzukommen, die dir so schön nach dem Mund reden und sagen, ach, ich mag dich und so weiter. Und dann, pfui Teufel. Hinterrum und so weiter. Weißt du, ich kenne Leute, ich habe Leute erlebt, die sind auf Heuchelei schon getrimmt. Die sagen, ach, die Krawatte ist so schön. Und dann sagen sie, also weißt du, Schwester, so hässliche Krawatte, wie der da trägt. Das sind Heuchler. Die in dem Gesicht dir so reden und hinterrücks, die Bibel nennt das Afterreden. Afterreden, so hinten am Arsch reden, auf Deutsch gesagt. After. Das kennst du, das ist Martin Luther Deutsch. So, es ist interessant, wir kennen diese bitte so hintenrum reden, wir kennen diese alte Bibelsprache nicht. Und wir sollen Afterreden nicht in unserem Mund haben. Wir sind erlöst vom Afterreden, dass wir, weißt du, im Gesicht so schön lächeln und keep smiling und so weiter. Und hinterrum dann, ach, weißt du, das ist nichts, dieser Mensch. Und der taugt nichts, der kann nichts und aus dem wird nichts. Jesus hat all das erlebt. Weißt du, zuerst mal Hosianna und dann kreuzige ihn. Er weiß, was es bedeutet, Gottverlassenheit. Also dir kann nur einer helfen. Ich möchte, dass du begreifst, jemand, der wirklich Erfahrung hat mit dem Negativen, der das Negative durchlebt hat und ausgekostet hat, bis geht nicht mehr, die Hölle ausgekostet hat, mit Demütigungen, mit Lügen und so weiter. Das hat Jesus alles durchgemacht. Und deshalb, er kann sich in deine Situation total hineinversetzen. Er sagt, mein Kind, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, ich kenne das alles, ich habe das alles schon durchgemacht. Und der Herr ist überall schon da gewesen, wo du hinkommst. Oder noch hinkommst oder schon da warst. Er war schon überall da, er hat alles schon hinter sich. Weißt du, man hat ihn umarmt und geküsst und gleich verraten. Denk an Judas. Und ich kenne den Menschen nicht, ich weiß gar nicht, wovon du redest, Mädel, hör auf. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu stoppen, Golgatha ist noch nicht die Vollendung. Weißt du, manche Leute denken, mit Golgatha ist alles passiert. Jesus muss nochmals kommen, um den Teufel endgültig fertig zu machen. Er hat es angefangen. Also der Anfang ist auf Golgatha passiert. Die Erlösung als solches ist vollbracht. Und deshalb, er muss noch ein zweites Mal kommen, um das Werk der Erlösung endgültig mit dem Teufel zu erledigen. Und deshalb hat mit Golgatha, mit der Ankunft Jesu damals, die Endzeit begonnen. Und zwar nicht die Endzeit für uns, für die Welt, sondern die Endzeit für den Teufel. Für den ist bald aus. Der hat bald ausgespielt mit seinen Lügen. Endzeit ist also kein Spaziergang für die gläubigen Menschen. Die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wenn der Herr nicht früher kommen würde, als vorgesehen, würde kein Mensch selig werden. Also die Endzeit ist die Zeit, wo mit dem Teufel zu Ende geht, mit dem Negativen zu Ende geht. Und wir lesen dann in der Offenbarung, was dann das Ende ist. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, keine Nacht, keine Finsternis. Also das Reich Satans hört endgültig auf, das Reich der Finsternis. Jesus kam, um mit dem Teufel Schluss zu machen. Und jetzt ist er da und will dir helfen, dass du in deinem Leben Schluss machst mit dem Teufel. Mit dem Bösen, mit dem Negativen, mit dem Pessimismus, mit allem möglichen Aberglauben und Unglauben. Er kam, um die zu befreien, die vom Teufel belogen wurden, reingelegt worden sind, in die Falle gelockt worden sind. Er ist so ein Fallensteller. Wir sind mittendrin in der Endzeit, und zwar in dem Ende Satans. Was wir heute erleben, ist die Ausgeburt der Hölle. Die ganzen Krawalle. Weißt du, manchmal denkt man, wo bin ich denn eigentlich? Mord und Totschlag, nirgendwo bist du mehr sicher. Überall Bedrängnis, Mangel. Ist es Endzeit? Das Ende Satans ist gekommen. Kannst du da Amen sagen? Sein Reich bricht auseinander, auch wenn es noch so aussieht. Und immer wenn es am größten wart, bricht es auseinander. Das ist also diese Philosophie. Als die Sowjetunion am größten war, brach es auseinander. Als Hitler am größten war, auf dem Höhepunkt seiner Macht, brach es auseinander. Als Nebukadnezar am größten war, brach es auseinander. Das Ende ist gekommen. Das Ende ist da. Und wenn du vernünftig die Dinge siehst, und nicht irgendwie so spinnst und abhebst und irgendwie in höheren Regionen gefühlt dich begibst, wenn du realistisch bist, siehst du, der Teufel hat bald seine ganzen Trumpfkarten ausgespielt. Was hat er noch? Der tut noch so, als wenn er was hätte, aber der hat einen schwarzen Peter. Der spielt aber noch. Er macht so, als wenn er noch perfekt wäre, als die Welt in Ordnung wäre, aber es ist alles nur Seifenblasen, nur aufgeblasen sein. Sein Ende ist gekommen. Und du kannst eigentlich jubilieren, Gott danken. Und ich danke, Herr, dass das Ende des Reiches Satans ist gekommen. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Also ich jubiliere und freue mich, dass Jesus kommt und da hört das Reich Satans auf. Jetzt, solange dieses Reich noch da ist, haben wir noch Trübsal, Drangsal nennt die Bibel. Wieder so ein altes Martin-Luther-Deutsch, Drangsal. Du wirst bedrängt. Und wie viele Bedrängnisse hast du so tagtäglich? Wie wirst du da angegangen? Wie wirst du da umworben? Wie wirst du da vom Feind bedrängt, in welcher Form auch immer? Durch Krankheit, durch Menschen, die so auf dich immer einreden, die dich bekehren wollen zu irgendetwas, die aus dir was machen möchten, die dich verändern möchten, die dich zu etwas zwingen möchten. Das ist also diese Drangsal. Du kannst dich gar nicht frei entwickeln, wie du dich entwickeln möchtest, weil die Menschen dich ständig bedrängen. Die Gemeinden dich bedrängen, die Pastoren, die Kirchen, die religiösen Menschen, das musst du so machen und das musst du so machen und das musst du so machen. Nein, du musst das so machen, wie der Heilige Geist es dir sagt. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder und die nicht irgendwo von einem Dirigenten dirigiert werden. Der Teufel will gerne Dirigent spielen. Er war ja ein Betungsleiter mal in der Ewigkeit, irgendwann mal vor Jahrmilliarden. Und deshalb möchte er ständig dirigieren und er dirigiert und er ärgert sich, wenn du nicht mittanzt und nach seiner Pfeife dich bewegst oder was auch immer ist. Und deshalb, das ist, was wir lernen müssen, Nein zu sagen. Nein zu den Werken Satans. Alles, was die Gesellschaft dir so vordiktiert, eigentlich müsstest du einfach ein No-Mensch sein. No, danke. Ich brauche das nicht. Und dann erst, nachdem du Nein gesagt hast, dann überlegst du, soll ich Ja sagen oder nicht, ist es Wille Gottes oder nicht, ist es richtig oder nicht. Aber zuerst einmal solltest du alles, was so an dir herangetragen wird, das Beste, was du tun kannst, ist immer Nein. Und dann prüfst du das. ist es gut oder ist es nicht gut? Und dann fragst du den Herrn, Vater, was soll ich damit machen? Wir haben ja diese, am Mittwoch das Thema gehabt, der König Asa, der ist nicht zum Herrn gegangen als Erster, sondern zu den Ärzten. Wenn du krank wirst, musst du zuerst einmal zum Herrn gehen. Herr, was ist das? Nein, Krankheit, ich nehme dich nicht an. Herr, ist es von dir? Ist es nicht von dir? Wenn es von dir ist, dann nehme ich es an. Wenn es nicht von dir ist, Dankeschön, auf Wiedersehen. Lass uns gehen. Wir müssen also, du kannst besser prüfen zuerst einmal, wenn du Nein gesagt hast. Und das ist so schwer. Lieben Menschen, und der Teufel kommt immer meistens durch liebe Menschen, nicht durch die hässlichen. Er verstellt sich als Engel des Lichtes. Aber wenn du an Jesus glaubst, kannst du auch der Mutter Maria, kannst den Brüdern Jesu, kannst du Nein sagen. Nein, ich komme nicht nach Hause. Ich muss meinen Weg gehen. Ich muss den Willen meines Vaters im Himmel tun und nicht euren Willen. Und dann nachher fragst du, was ist der Wille Gottes? Das ist deine Mutter, Johannes. Dann kannst du vom Kreuz aus, nachdem du bei Jesus gewesen bist, von dort aus die Dinge ganz anders dirigieren. Also, die Endzeit ist eine Zeit, wo Jesus nicht viel zu sagen hat. Noch nicht. Wo der Teufel die Menschen versucht zu kontrollieren, und der ist der Fürst dieser Welt. Als der Teufel zu Jesus kommt und sagt, guck mal, all diese Reiche will ich dir geben, fall nieder und bet mich an, hat Jesus nicht widersprochen. Der Teufel ist der Herr über die Bundesrepublik, der Teufel ist der Herr über Amerika, der Herr ist der Teufel über Russland, über China und all diese Nationen, er ist der Fürst dieser Welt. Und hat so seine Engel überall, chinesischen Engel, den holländischen Engel, und du siehst, wie sogar die Königin sollte umgebracht werden. Und es ist auch ein Dämon. Und es ist erstaunlich, noch ein schwarzes Auto dazu. Verstehst du, es ist ein Geist. Und der Teufel macht die Leute verrückt. Hass und Bitterkeit und dergleichen. Sogar, dass die Königin umgebracht werden soll. Oder zumindest der ganze Königstag gestört werden sollte. Der Teufel ist der Störer aller Dinge. Er ist, der immer wieder so reinplatzt, ungebeten. Wenn Dinge in meinem Leben reinplatzen, ungebeten, sage ich danke. Es ist so wichtig, dass du Dinge, die so reinplatzen, die du nicht eingeladen hast, die du nicht gerufen hast, um die du nicht gebeten hast, diese Dinge musst du nicht annehmen. Da prüfst du erst einmal. Am besten du sagst nein. Danke. Und dann vielleicht ist es doch was dran. Ich rufe dir zurück. Oder ich schreibe dir einen Brief. Oder vielleicht komme ich mal bei dir vorbei. Die Endzeit ist eine Zeit, wo der Glaube abnehmen wird. Meinst du, wenn das Menschensohn kommt, dass er noch Glauben auf Erden finden wird? Wo die Liebe bei den Massen erkaltet? Das ist Endzeit. Wo der Herr dem Teufel mal die Welt überlässt und sagt, mach mal, zeig mal, was du ohne mich kannst. Du kannst nämlich gar nichts ohne mich. Und wir sehen, wo die ganzen Regierungen hinkommen ohne Gott. Und es ist erstaunlich, ich sage euch noch eine ganz schockierende Wahrheit über den Zehnten. Die ganzen Inflationen, die ganzen Minus, was die Regierungen machen, was die Banken machen, ist, wenn du genau hinguckst, sind immer 10%. Rückgänge, wirtschaftliche Rückgänge, 10%. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber sind 10%. Das gleicht sich nachher aus. Warum? Das, was man Gott nicht gibt, holt sich der Teufel. 10% in den Einnahmen, Rückgänge der Einnahmen, 10%. Das ist der Zehnte. Der Teufel frisst in unserem Volk, in unserer Nation den Zehnten auf, der Gott gehört. Und wenn man Gott keine Ehre gibt, kann Gott uns auch nicht segnen. Wo die Zeit nicht verkürzt würde, wo der Herr Jesus Christus nicht eingreifen würde, würde kein Mensch selig werden. Wo Jesus auf den Plan tritt und das Echte und das Wahre kommt. Und bevor das passiert, da wütet der Teufel, aber dann stoppt er. Weißt du, wenn der Teufel wütet, wenn der sich aufregt, dann muss was dran sein an der ganzen Geschichte. Das ist für mich meine Philosophie. Die Heiligen haben abgenommen, steht einmal in der Bibel. Weißt du, wenn es immer weniger Heilige wird, dann ist höchste Zeit, dass der Herr eingreift. Das ist höchste Zeit, dass da was passiert. Und der Herr kann helfen. Und weißt du, wie der Herr eingreifen wird? Oh, da wird der Teufel mal ganz schön dumm gucken. Der Herr wird kommen mit 1000 Heiligen, steht es in der Bibel. Er kommt mit einer Legion von Heiligen. Die Heiligen hier auf dieser Erde nehmen ab. Und dann kommt der Herr vom Himmel herab mit den Wolken mit einer unzählbaren Schar von Heiligen. So steht es in der Bibel. Also, wenn es hier unten abnimmt, nimmt es oben zu. Und der Herr kommt mit 1000 Heiligen oder Tausende von Heiligen. Die Leute konnten ja damals sowieso nicht so viel zählen, deshalb waren es 1000 schon sehr viel. Und wenn sie dann 1000 mal 1000 gerechnet haben oder wie auch immer. Also, denn man konnte ja, du siehst die Römer, wenn die M, das ist gleich 1000 oder C oder 100 oder wie auch immer. Endzeit. Da wird der Glaube abfallen, oder die Menschen werden vom Glauben abfallen, falsche Propheten und Christusse werden auftreten, der Antichrist wird auftreten, Satan wird sich ausgeben, er ist der wahre Herr, der ist Luzifer, und Anbetung von Leuten verlangen. Und dann in der Zeit, wo der Satan sich ausgibt, ich bin der Herr, kommt der wahre Herr, kommt die Wahrheit. Weißt du, zuerst einmal muss der dunkle Hintergrund gemalt werden, das Background, der Antichrist, und dann kommt plötzlich der wahre Christ. Der wahre Heiland, der wahre Erlöser. Zuerst kommen falsche Propheten und dann kommt der echte Prophet. Da wird das Wort Gottes lebendig. Heute gibt es eine ganze Menge falsche Prophezeiungen und Propheten, die lügen das Blaue vom Himmel herab, erzählen alles Mögliche. Und es gab keine so eine verlogene Zeit wie die heutige Zeit, wenn du ganz ehrlich bist. Ob jetzt die Medienmacher, Zeitungsleute sind oder dann die ganzen Propheten. Weißt du, gerade als zu dieser Wende 2009, was ich an Prophezeiungen bekommen habe von Leuten aus der ganzen Welt. Und zwar, das wird das beste Jahr aller Zeiten werden. Und weißt du, was es inzwischen ist? Das schlechteste Jahr aller Zeiten. Und da fragt man sich, wo ist die Wahrheit? Wo ist die Wahrheit? Weißt du, wir haben so viele Wahrsager. Und da erzählen sie vom siegreichen Glauben, die Kirchen nehmen ab, die Gläubigen nehmen ab. Wenn du genau hinguckst, da ist nicht das, was die vorgaukeln. Was ist die Wahrheit? Und immer dann, wenn der Teufel am meisten gelogen hat, dann plötzlich bricht die Wahrheit wie eine Morgenröte hervor. In der Endzeit, da sieht es zuerst mal so aus, als wenn der Teufel triumphieren würde, als mit den Christen, mit der Gemeinde Jesu bald zu Ende ist, das Schiff bald untergeht. Herr, siehst du nicht, wir verderben. Das ist die Situation, kurz bevor man das andere Ufer erreicht. Aber da zerbrechen alle Reiche dieser Welt. Und da, als es am mächtigsten, am größten, am stärksten war, da kam plötzlich so ein Brocken vom Himmel, ein Fels ohne Menschenhand und zermalmt das ganze Standbild des Nebukadnezars und aus der Traum. Und dann heißt es, und er wird ein Reich aufrichten. Es wird kein Ende haben. Und dann wird er König sein für Zeit und Ewigkeit. Die Zeit der großen Zusammenbrüche steht vor der Tür. Warum? Die Hölle muss zusammenbrechen. Die Dämonen müssen kapitulieren und verschwinden. Die Finsternis, das Reich der Finsternis muss erleuchtet werden. Und plötzlich, weißt du, es gibt nichts stärker als das Licht. Und plötzlich strahlt die Herrlichkeit des Herrn auf dieser Erde und es gibt keine Nacht. Keine Finsternis, keine Verblendung mehr. Weißt du, jetzt im Augenblick sieht alles so negativ aus, ganz besonders auch hier bei uns in Berlin. Hast du ja gesehen, bei der Abstimmung, als es um Religion ging, pro Reli. Und da siehst du, wie viele Namenschristen, nicht einmal die Namenschristen waren zu bewegen. Was willst du dann, die Echten, wo sind die Echten geblieben? Nicht einmal die Namenschristen konnten eine Mehrheit herbeizaubern. Namenschristen, pro Reli. Verstehst du? Du siehst also, wie heidnisch Berlin ist. Ich will das nur nebenbei sagen. Lass uns gar nichts einbilden. Und mach dir auch keine Sorgen um deine Kinder. Wenn du Gott wandelst, dein Haus wird gerettet werden. Deine Kinder kommen zum Heiland und zum Himmel mit pro Reli oder ohne Reli. Verstehst du? Denn wir beeinflussen unsere Familie. Unser Weg, unser Vorbild, unser Glaube, unser Geist beeinflusst sie und nicht Reli. Und ich vergesse Reli und deshalb vergiss auch das ganze Religiöse drumherum. Es geht nur, dass die Kirchen besser, mehr in Stimmung ist. Aber jetzt haben sie Katzenjammer. Da höre ich die Bischöfe, wie sie jammern. Also, wo sind die Christen und wir müssen jetzt uns abfinden und. Jesus sagt, Abfall muss kommen. Und der Herr kann nicht vorher kommen, bevor nicht der Abfall beginnt. Und wir sind hier in Berlin und Berlin ist eine antichristliche Stadt, ohne Zweifel. Und von Berlin wird nochmal Gericht ausgehen. Da mache ich mir auch gar nichts vor. Denn ich weiß, wo du wohnst und wo wir wohnen, wo der Thron Satans ist. Kein Problem für mich. Aber hier wird der Herr seine Herrlichkeit aufrichten. Hier in Berlin, so wie der Teufel hier von Berlin aus wieder, so bin ich überzeugt, von Berlin wird noch Segenströme ausgehen. So werden Segenströme ausgehen und gehen auch Segenströme auch aus, ohne Zweifel. Aber der Teufel ist da. Und wir müssen gegen ihn angehen. Hier triumphiert der Atheismus und das schon seit über 100 Jahren. Vor mehr als 100 Jahren gab es ganz groß in der Zeitung eine Schlagzeile, die ersten Heiden sind da, 13.000 Heiden. Da wurde eine Gemeinde gegründet in Steglitz, die Heidengemeinde, also Germanen. Die haben dann also die germanischen Göttheiten angebetet und gleich mit 13.000 Mitgliedern, Heiden. Die ersten Heiden sind da und das vor über 100 Jahren. Also, wir sind eine humanistische Stadt, eine heidnische Stadt. Und dann heißt es, ich weiß, wo du wohnst. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und du hast eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort gehalten. Und genau das ist, was Gott will. Dass du die kleine Kraft, die du hast, gebrauchst. Immer Halleluja, 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 Halleluja. Und dann sagt der Teufel, die sind verrückt. Aber ich frage, wer ist verrückter? Die, die Kopf stehen oder die beiden Beine in diesem Leben stehen. Aber ich sage Halleluja. Trotz allem, ich lasse mich nicht stören vom Teufel. Weißt du, wenn ich dran sehe, wie es in unserer Stadt mit Moral und Ethik und dem Glauben aussieht, es geht mehr und mehr bergab. Schwule und Gottlose bestimmen die Medien. Katastrophal, überall kannst du hingucken. Angefangen von unserem Bürgermeister und alle großen Bürgermeister der großen Städte dieser Welt sind alles Schwule. Der Teufel regiert die Städte. Dämonen und Leute, die selber keine Moral haben wollen, anderen lehren, was Moral ist und was Ethik ist. Angefangen vom Herrn Wovereit. Anderen, was Ehe ist, was Treue ist. Und dann jagt ein Unglück das andere, weil man Gott verlassen hat, weil man den falschen Propheten vertraut hat. Weißt du, die falschen Propheten reden, es wird alles gut, Kinder, es wird alles wunderbar. Aber der Herr sagt, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Und der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Das heißt, wir haben Kämpfe, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Anfechtungen, aber der Herr sagt, ich bin bei dir. Und ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, auch über die Endzeit hinaus. Der Herr ist bei uns auch über die Endzeit hinaus, bis ans Ende der Welt und die Welt hört nicht auf. Die Welt hört nicht auf. Im Hiob steht es, die Erde besteht ewig. Auch wenn du liest in der Bibel, Himmel und Erde werden vergehen, das heißt, die Systeme werden vergehen, die Königreiche werden vergehen, die Regierungen werden vergehen, die Zivilisation wird vergehen, aber sein Reich bleibt bestehen und die Erde ist sein Fußschemel. Mein ist die Erde, sagt der Herr, und alles, was darauf ist. Die Berge, die Täler, wir singen, wir haben heute Abend schon gesungen darüber. Alles gehört Gott. Sogar der Spatz, der Sperling, die Lilie. Weißt du, wir müssen die Wahrheit hören. Die Wahrheit ist zuerst einmal, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Durch Anfechtung und Anfechtung und Anfechtung. Es wird ganz dick. Und du musst wie ein Eisbrecher dir den Weg bahnen nach vorne. Ohne Widerstand, ohne Kampf, ohne Verluste, ohne dass Späne fallen, kommst nicht durch. Wir müssen die Wahrheit erkennen, die Wahrheit erleben, die Wahrheit erspüren sogar. Und die Realität ist, ich laufe nicht davon, sondern wir stellen uns der Sache, wir stellen uns der Konfrontation, wir legen uns darauf an, wir provozieren es regelrecht. Bei dieser Gelegenheit, ich will noch, wir sollten jetzt ganz kurz für Geschwister in Pakistan beten. Ich habe heute einen Brief bekommen aus Pakistan. Die Taliban, die sind bis nach Karachi, aus dem Süden runtergekommen, gehen in Dörfer und überall, wo Christen wohnen, dann zerstören sie die Häuser, maskiert, so wie Banküberfälle hier bei uns, maskiert. Und da hat mir ein Pastor geschrieben aus dieser Gegend, wir sollten doch an die Gläubigen denken. Es ist furchtbar, vor allem wo Christen sind. Weißt du, die Christen sind dort sehr mutig, die machen an ihrer Tür ein Kreuz. Der Haustür. Und es ist natürlich für die Taliban leicht, sie zu finden, wo sie sind. Und die kommen also jetzt vom Norden, kommen sie runter und stürmen diese Häuser. Lass unsere Hände für die Geschwister in Pakistan aufheben. Vater, ich möchte jetzt ganz besonders für die Geschwister in Pakistan beten. Herr, du siehst, sie sind treue, liebe Gotteskinder. Die lieben den Herrn und die schämen sich nicht an dem Kreuz Jesu Christi. Und die malen sogar an den Türen das Kreuz und die bekennen sich zu dir, Jesus. Und ich möchte dich, lieber Heiland, bitten, berühre diese Geschwister jetzt in Pakistan, Karachi, ganz besonders diese Gegend, wo die Taliban so wütend Und die gläubige Häuser zerstören, alles durcheinander werfen, die Gegenstände zertrümmern, was da zertrümmern ist, und dann davon machen, und die Regierung tut nichts. Die Polizei tut nichts. Die Polizei steht da und es ist machtlos gegen diese Banditen. Vater, leg den Banditen das Handwerk in Pakistan, jetzt in Jesu Namen. Und ich segne meine lieben Geschwister. Halleluja, Herr, berühre du sie. Segne sie, Herr, stärke sie, ermutige sie, Herr Jesus. Denn du bist ein Heiland, der gerade jetzt den Geschwistern in Pakistan hilft. Halleluja. Und wir sagen Amen als Gemeinde. Amen. Praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Und wir beten weiter für die Geschwister in Pakistan. Und wir möchten weiter beten. Stell dir mal vor, dein Haus. Und die dringen da und zerschlagen alles und dann verschwinden sie wieder. Und das Schlimme dabei ist, die Regierung tut nichts. Wozu ist die Regierung da? Wozu hat man die Regierung? Die warten nur darauf. Wartet mal, was in Pakistan dort noch alles vor sich gehen wird. Aber ich bin Gott dankbar, dass es gläubige Menschen gibt und dort das Evangelium gepredigt wird. In Karachi habe ich selber gepredigt. Ich war einer der ersten Missionare, die nach Jahren wieder nach Pakistan kamen und gepredigt haben. Und die Amerikaner sind alle ausgezogen, die meisten sind ausgewandert, weil solche Anschläge waren. Und ich weiß, Gott wirkt, Gott hat seinen Plan mit Pakistan. Und dort gibt es eine lebendige Gemeinde, viele lebendige Gemeinden. Wenn ich an Karachi denke, also mit wie vielen Gemeinden, Open-Air-Gottesdienste habe ich dort gepredigt. Dann in Lahore, in einem einzigen Gottesdienst 13.000 Leute und Moslems zum großen Teil und natürlich mit Maschinengewehren links und rechts und zwar mit riesigem Kaliber. Man muss bewacht werden. Aber man hat gepredigt und Leute haben sich zu Jesus bekehrt, sich zu Jesus bekannt, auch Moslems. Und ich habe gedacht, Mensch, wie könnt ihr das machen? Aus den Regierungskreisen heben die Hände, so wie wir, beten in Sprachen, preisen Gott. Gott hat sein Volk. Gott hat sein Volk in Lahore, in Karachi und auch dort in diesen Dörfern hin und her. Weißt du, Gott wird siegen, nicht die Talibans. Gott wird siegen. Jesus wird siegen. Die Sache Jesu wird siegen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Bin felsenfest überzeugt, Jesus wird siegen. Der Teufel wütet, der weiß, er hat wenig Zeit. Und dort sind lebendige Gemeinden. Dort sind lebendige Gemeinden. Und die Leute sind offen für das Evangelium. Und das weiß der Teufel auch. Der Teufel weiß, die Leute sind offen für das Evangelium, ganz besonders in diesen Gegenden. Und er will verhindern mit diesen Talibans, was es auch immer ist. Bevor sich Gott offenbart, zeigt der Teufel seine Fratze, so wie jetzt in Pakistan. Kein Problem. Bevor Jesus kommt, bricht die Hölle so richtig auf. Da raucht's und keucht's und feucht's und zischt's. Aber der Herr sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das bin ich felsenfest sicher. Du musst wissen, Jesus ist größer als die Talibans. Größer als die ganzen Dämonen. Er ist der Größere. Er hat den längeren Atem. Was können die? Die können nur einen umbringen. Die können nur das Leben nehmen. Aber wohl dir, wenn du weißt, ich habe ewiges Leben. Das Leben, das du hast, ist unzerstörbar. Und für das Leben hat Jesus sein Leben gelassen. Und das ist inwendig in dir. Halleluja. Man schneidet dir den Kopf ab und reißt dir das Herz aus dem Leib. Aber das, was du bei Gott bist, du hast eine Identität im Himmel. Dein Name steht im Buch des Lebens. Und da kommt kein Taliban hin. Und da kommt kein Bandit und kein Räuber. Da kommt niemand hin. Da kann auch niemand sagen, wir löschen diesen Namen aus und tilgen aus. Nein, dein Name steht im Buch des Lebens. Und je mehr du dich zu Jesus bekennst, desto dicker wird dein Name im Buch des Lebens sein. Immer wieder. Jedes Mal, wenn du dich zu Jesus bekennst, kommt der Engel, der dafür zuständig ist, für die Eintragung und fährt nochmals Johannes. Und am Schluss drückst durch sogar bei den anderen. Der Herr trägt unseren Namen im Buch des Lebens. Dein Name steht von Anfang an im Buch des Lebens. Da bist du noch gar nicht geboren worden, hast dich noch nicht bekehrt, bist noch nicht wiedergeboren, aber dein Name steht schon im Buch des Lebens. Wenn du das begreifst, hast schon sehr viel begriffen. Du musst nur aufpassen, dass dein Name nicht gelöscht wird im Buch des Lebens. Aber er steht drin. So, dafür hat Jesus gesorgt, dass dein Name drin bleibt. Dass niemand diesen Namen ausdrückt. Und Gott hat das letzte Wort. Diese Botschaft, die packt mich so. Er hat das letzte Wort. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Sein ist das Reich, sein ist die Kraft. Und er hat auch das Zeug, Jesus Christus, dir richtig zu helfen. Aber du musst dir helfen lassen. Du musst dir helfen lassen. Du musst dir an der Hand nehmen lassen vom Heiland und sagen, so jetzt, mach das, was er dir sagt. Was er euch sagt, das tut. Jetzt musst du auf ihn hören und nicht auf die Apostel und nicht auf die Maria und nicht auf den Josef. Jetzt musst du auf ihn hören, was er dir sagt. Wenn du ein Wunder erleben willst, und er kann dir helfen, und du bist in einer Verlegenheit, und das Wunder in Kana, dort, wo Wasser in Wein verwandelt wurde, das war eine Verlegenheit. Jetzt stell dir mal vor, ihr wollt ja heiraten, und euch geht der Wein aus, der Saft aus, die Schnitzel aus, euch geht alles aus, der Kuchen aus. Aber gut, dass ihr den Heiland habt. Und ich bin überzeugt, ihr seid ja übrigens herzlich eingeladen, habe ich vergessen, herzlich eingeladen zur Hochzeit am 9. Mai, 11 Uhr. Hier, alle, die ganze Gemeinde, müsst aber nur unserer lieben Schwester sagen, dass ihr kommt, damit sie genug vorgesorgt hat. Die müsst ihr einkaufen. Oder dann den Herrn Jesus bitten, vermehre. Oder den Herrn Jesus. Und es ist so schön, den Herrn zu haben, der dann die Wunder bewirkt. Das vermehrt. Der Herr vermehrt. Der Herr Jesus, und das ist, dass er kann dir helfen in deiner Verlegenheit. Egal was für Verlegenheit ist. Ich habe meinen Fall erlebt, ich muss weit wegfahren, zwei Fälle eigentlich, möchte zwei schnelle Zeugnisse geben. Weißt du, in unserer Verlegenheit hilft Gott. Gott hilft uns nicht aus Luxus, aus Faulheit. Weißt du, dass ich mal hinsetze und sage, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten, ich muss nur noch beten. Und dann geschehen Zeichen und Wunder. Nein, in der Verlegenheit ist der Herr mächtig. Denen geht der Wein aus. Ich bin irgendwo hingefahren, nachts, 1 Uhr, komme ich dann, da fahre ich da auf der Autobahn, alle Tankstellen zu, weit und breit, alles zu, habe kein Benzin. Es gibt eine Möglichkeit, ich bleibe hier, wo ich bin und übernachte halt im Auto. Und morgen warte ich dann, bis irgendjemand kommt und mir so ein Kanister vorbeibringt. Und dann, während ich so warte und das Auto gluck, 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 den Geist aufgibt und ich sehe kein Benzin, meine Benzinuhr geht zurück, dann sagt eine Stimme, du betest für Menschen, legst ihnen die Hände auf, warum steigst nicht aus und legst dem Auto die Hände auf? Und dann bin ich zum Benzintank gegangen, weil ich wusste, das ist ja ein Motorist gelaufen. Dann leg hinten den Knopf da, wo Benzin reingefüllt wird, leg die Hand auf und bete. Und sag, lieber Heiland, du siehst, ich bin hier auf der weiten Flur, in der Prärie, weit und breit, keine Tankstelle, kein Haus, kein Hotel, kein Gasthaus, nix. Jetzt brauche ich Hilfe von oben. Und weißt du, was passiert? Dann steige ich wieder rein, jetzt hast du gebetet, jetzt musst du sehen, ob da was passiert. Was passiert ist, steige in ein Auto, drehe den Schlüssel um, das Auto läuft und ich bin noch 200 Kilometer gefahren. Ein andermal bin auch irgendwo hingefahren, in ein Ruhrgebiet oder so in der Gegend, über Frankfurt hinaus, bin hingefahren und ich merke, ich habe kein Portemonnaie dabei. Schlimm, kennst auch niemand. Hast keine Karte dabei, keine Visa-Karte, nichts und steht da und sagt, Herr Jesus, ich bin jetzt hingefahren, aber wie komme ich nach Hause? Dann habe ich überlegt, was ich alles verpfänden könnte oder verkaufen könnte, dass ich ein bisschen Sprit bekomme. Ich bete und Geschwister, der Herr kann und wird uns helfen, wenn wir beten. Und dann bete ich und dann sagt eine Stimme, mach die Tür nicht auf deiner Seite auf, sondern auf der anderen Seite. Und so wie beim Petrus, wirft das Netz auf der anderen Seite aus. Und ich mache die Tür auf der anderen Seite aus und guck und sehe, ein 100-Mark-Schein liegt auf dem Boden. Ich nehme zuerst, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, am Bordstein. Und dann nehme ich zuerst, habe ich gedacht, was mache ich? Aber ich habe ja gebetet. Ich muss ja niemanden mehr abgeben. Also Gott hat mir gegeben, ein Engel hat es wahrscheinlich hingeschmissen. Und mit diesem bin ich gut nach Hause gekommen. Du siehst also, in Verlegenheiten hilft uns der Heiland. Du musst nur drauf ankommen lassen und sagen, nicht in Faulheit, in Verlegenheit. Ist so wichtig, in Verlegenheit. Wenn nichts mehr hilft, wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr geht, wenn es nichts mehr trägt, dann gehst du mit dem Heiland auf dem Wasser. Dann gibt es Wunder und Zeichen. Aber wir sind meistens nie so weit. Da haben wir noch ein Telefon, Handy da und haben wir was zu verpfänden. Bevor es Tag wird, bevor die Herrlichkeit aufgeht, bevor die Sonne aufgeht, bevor was passiert draußen in der Natur, da wird zuerst mal stockdunkel. Und es ist erstaunlich, wann der Herr Jesus kam zu den Jüngern dort auf dem Wasser, als sie verzweifelten, um die vierte Nachtwache. Die vierte Nachtwache ist die Periode, die Zeit, die die Römer eingeteilt haben für die Wächter. Es ist also kurz bevor die Sonne aufgeht. Aber es ist stockdunkel. Es ist der dunkelste Moment der Nacht. In dem dunkelsten Moment der Nacht kommt der Herr Jesus. Zuerst denken sie, das ist ein Gespenst. Aber es ist kein Gespenst, es ist Jesus. Und will seinen Jüngern helfen. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch gegeben. Und fragt ihn. Also ich möchte diese drei Punkte, dass ihr das beachtet. Wenn ihr von Gott was haben wollt, von Jesus was haben wollt, bittet. Wenn du nichts bekommst, wenn du bittest, dann suche und frag, was kann ich machen? Vielleicht höre mal, was sagt er? Vielleicht musst du die Tür aufmachen auf der anderen Seite. Du musst also hinhorchen. Und wenn alles nichts nützt, dann poltere. Dann klopfe, überall. Also bitte, suche und klopfe. Das sind diese drei Stufen, wie du zu etwas kommen kannst. Und du musst alle drei Register manchmal ziehen, um etwas zu erlangen. Der Herr sagt, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Feiertag. Weißt du, bittet, also du darfst ruhig bitten, Herr, also wenn ich schon durch die Operation muss und wenn ich durch die Krise muss und wenn ich durch die Katastrophe muss, aber lass bitte Heiland, bitte, 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 so glimpflich wie nur möglich abgehen. Dass ich nicht so viel Kratzer abbekomme. Also ich werde ein paar Kratzer abbekommen, aber Augen zu, Gang rein, Vollgas geben und durch. Im Glauben, im Namen des Herrn. Wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, aber bittet. Bitte fragt den Herrn, was ist der nächste Schritt? Und er will euch leiten, er will euch inspirieren. Bevor das Gute kommt, bevor der Herr kommt, muss der Teufel angekommen sein, der Gaukler, der Lügner. Und Jesus kommt, ihn zu vernichten. Er muss sich ja offenbaren. Also Jesus kommt in einer Stunde, wo alles total dunkel ist. Denn der Teufel muss zuerst mal offenbar werden. Der Sohn der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, muss offenbar werden. Du kannst ja niemanden schnappen, solange du nicht siehst, so verschwommen irgendwo. Der muss offenbar werden. Die Schwierigkeiten müssen offenbar werden. Die Krise muss offenbar werden. Und dann kannst du so richtig schnappen. Und deshalb, das Böse muss zuerst mal richtig offenbar werden. Und dann kannst du angehen. Ich sage immer wieder, wenn Leute krank sind, Not haben oder sonst was, was ist dein Problem? Wie heißt dein Problem? Und der Teufel möchte nicht, und das ist nämlich ein Trick des Teufels, deshalb der stumme Teufel, möchte nicht, dass du sagst, wie dein Problem heißt. Ja, ich habe Schwierigkeiten, da zwickt es irgendwo. Ja, freilich, wo zwickt es? Kann am Zehen sein, kann an der Nase sein. Du musst es genau definieren und sagen, da, hier zwickt es. Und ich schicke die Leute am liebsten zum Arzt und sage, frag den Doktor, der soll dich durchröntgen, einmal, zweimal, dreimal, bis er was gefunden hat, bis wir wissen, wofür und worum wir beten sollen. Du musst den Teufel kennen. In der Seelsorge, du kannst niemand helfen, solange du nicht weißt, wo kommt das Problem her. Was sind die Ursachen für das Problem? Wer verursacht? Nicht, dass du jetzt das Problem bekämpfst. Das Problem ist nicht das Problem. Die Ursachen für das Problem. Wenn die Ursachen, die Wurzeln behoben sind, dann kannst du erst an die Sache rangehen. Und die Wurzel, der Herr will uns eine Wurzelbehandlung geben. Und die musst du rausfinden, wie tief geht die Wurzel. Jesus kommt, um Satan zu vernichten, aber der muss sich jetzt offenbaren. Der muss sich offenbaren. Deshalb hab keine Angst, wenn du die Konfrontation mit dem Bösen leibhaftig erlebst. Du sagst also, Satan schlägt mich mit Fäusten. Weißt du, was ich da gelernt habe? Zurückzuschlagen. Ich lasse mir doch nicht alles gefallen. Ich lasse mir nicht alles gefallen. Ich sag nicht für alles Dankeschön. Ich schockiere dich jetzt. Weißt du, in der Bibel drin steht, sagt Dank alle Zeit für alles. Nein, ich sage nur Dankeschön für das, was von Gott kommt. Und was vom Teufel kommt, dann sage ich, pfui Teufel, rutsch mir einen Puckel runter. Ab mit dir! Dann weise ich in den Schranken. Und wir müssen lernen, wo kommt es her? Vom Herrn mit Dankeschön. Das kann sein, dass du vom Herrn sogar das Negative bekommst. Und es sieht negativ aus. Wenn du beim Herrn warst und der Herr sagt, ja, also hoch, für dich gibt es keinen anderen Weg als jetzt ins Krankenhaus. Du musst zum Arzt. Du hast mir nicht vertraut, du hast auf den Rat vom Pastor nicht gehört oder was weiß ich, jetzt gehst du schön dorthin. Und nein, dort sollst du ein Segen sein, dort habe ich da ein paar Leute auch hingebracht und die will ich, dass du sie behandelst und zum Herrn führst. Und wir haben Leute, hier die der Horst und Lilo und der Horst, der ist ins Krankenhaus, der hat sich gefragt, warum muss ich mir den Magen ausoperieren lassen und so weiter, warum das alles. Der hat laufend jeden Tag jemand anders als Patient gehabt oder Intensivstation und man hat mit ihnen gebetet. Psalm 23 haben sie im ganzen Krankenhaus verteilt und eine Seele nach der anderen zum Heiland führen dürfen. Du weißt gar nicht, warum du dorthin gehst. Du gehst wie Josef vielleicht dorthin, um ein Segen zu sein. Das, was für dich Unsegen ist, ist für andere ein Segen. Das, was für dich Unglück ist, wird die anderen Glück. Und weißt du, die Leute, das ist ein Mann zum Beispiel, der auch mit dem Horst operiert worden ist, den hat er zum Heiland geführt und ein paar Tage später ist er gestorben. Aber die Frau war so dankbar, die war sogar auch hier im Gottesdienst, hat sich sogar bedankt, mein Mann ist im Himmel. Und wenn die nicht dort gewesen wären, hätten sie nichts von Jesus gehört. Du fragst dich manchmal, warum? Seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wenn du bei Gott warst, zuerst mit dem Herrn gesprochen hast, dann kannst du nachher gehen, wo du hingehen willst. Und machen, was du machen möchtest. Aber zuerst mal mit Gott darüber reden. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, zu vernichten, dich wiederherzustellen. Aber zuerst muss das Böse greifbar sein. Den muss man packen können. Er muss sich zuerst mal manifestieren. Weißt du, Weizen und Unkraut wachsen zusammen. Und das kannst du nicht erkennen. Am Anfang sind sie alle beide gleich. Sehen alle beide fromm aus. Aber dann, Stück für Stück, je reifer die Sache wird, desto mehr klärt sich das. Jesus sagt, man wird in der Endzeit da sagen, ist Christus und dort sagen, ist Christus und hier ist Christus. Der Herr sagt, nee, glaub nicht das alles. Nirgendwo, wo man sagt, dass er sei, ist er. Er ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Nicht in der Nazareth-Kirchstraße 51 und nicht hier und dort und da, wo wir uns versammeln. Nein, er ist da, wo ihm Recht gegeben wird, wo man auf ihn hört, wo man ihm vertraut, wo man ihm folgt. Und das ist nicht überall. Jesus braucht die Massen nicht. Er sagt, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er braucht nicht diese großen Massenversammlungen, große Konferenzen, große gewaltige Glaubensdemonstrationen. Er braucht gehorsame Menschen, die ihm gehorchen, die auf sein Wort achten, die das tun, was er ihnen sagt. Er braucht nicht die Massenmedien, er braucht nicht die Mehrheiten, er braucht nicht die Demokratie. Wir sollten aufhören, immer dort nachzulaufen, wo die Masse ist. Der Herr sagt, liebst du mich? Er will dir helfen, wenn du ihn liebst. Hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Der Herr, wenn du den Herrn liebst, dann kannst du überall sein und kommst überall durch. Die Liebe Gottes trägt dich. Die Liebe Gottes hält dich. Die Liebe Gottes führt dich. Er kann dir helfen. Und zwar da, wo du bist. Und da brauchst du gar nicht groß. Weißt du, heute habe ich meinen Spaziergang gemacht, mir was geleistet, 2 Stunden spazieren gewesen, 12 Kilometer, denke, dass ich so gelaufen bin, aber richtig gelaufen. Und dann habe ich unterwegs ein paar Raben gesehen und habe mir so eine Rabenpredigt ausgedacht, aber die predige euch jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, guck mal, diese Raben, die bringen dem Elia Versorgung, diese Raben, diese Vögel da. Diese Vögel haben mich so inspiriert, immer wieder Raben auf dem Feld unterwegs gesehen. Und die bringen nicht gleich ein Steak. Die haben immer, ein Rabe kann gar nicht so viel tragen. Nur so einen kleinen Happen. Aber diese Raben haben Elia versorgt. Gott kann bewirken am Bach Kret, wo du verborgen bist, in Hinterdupfing, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Er kann dich auf übernatürliche Art und Weise versorgen. Da, wo kein Mensch hinkommt, kommt er hin mit seinem Vogel. Mit seinen Engeln. Mit diesen Raben. Die kommen hin. Weißt du, und Gott kann dich ermutigen durch Dinge, von denen du überhaupt nicht denkst und was erwartest. Er kann dir helfen. Wo es alles zu ist, keiner weiß, wo du steckst, keiner weiß, was dir passiert ist, keiner versteht deine Situation. Er kann hinkommen, wo keiner mehr hinkommt. Das ist der Herr. Und du schickst einen Raben. Das nächste Mal ist eine Witwe und du darfst dich nicht festlegen, so muss mir der Heiland helfen. Nein, der Heiland hilft jeden Tag anders. Der Heiland wirkt jeden Tag anders. Weißt du, das wäre langweilig. Für mich wäre es langweilig, wenn ich alle Wunder immer, jeden Tag das gleiche Wunder erleben würde. Jeden Tag nur, dass die Füße länger werden. Jeden Tag, dass die Dämonen ausfahren. Das wäre langweilig. Der Herr wirkt individuell jeden Tag was Neues. Und ich habe in der Bibel kein Wunder zweimal. Also, es gibt kein Schema für das Wirken und Handeln Gottes. Jeden Tag anders. Gib unser tägliches Brot uns heute. Er kann das tun. Weißt du, er wirkt anders, als du denkst und vermutest und so weiter. Wann wirkt er? Wie wirkt er? Jesus braucht das Fleisch nicht. Braucht also die menschliche Unterstützung nicht, auf Deutsch gesagt. Braucht die Mutter Maria nicht. Weißt du, er ist stark genug. Die Natur ist stark genug. Die Natur braucht mich nicht, um die grünen Blätter jetzt rauszuziehen. Und das werde ich gar nicht fertig. Du, verstehst? Oder jetzt die Blüten rauszuziehen und nachher die Äpfel rauszuziehen. Weißt du, Gott braucht und meine Nachhilfe nicht. Die Natur arbeitet von selbst. Und ich sage dir ein Geheimnis, der lebendige Gott arbeitet von selbst. Er braucht deine und meine Nachhilfe nicht. Wir müssen nur am richtigen Platz sein, die richtige Nahrung haben, die richtige Atmosphäre haben, den richtigen Zeitpunkt. Und er bringt Frucht zu seiner Zeit, der Gläubige, wenn er am Wasser gepflanzt ist, Psalm 1. Wichtig ist, dass du in der Ruhe Gottes bist und Gott in Ruhe lässt. So viele Menschen, die lassen Gott nicht in Ruhe. Und Gott ruhte von seinen Werken. Das ist Geheimnis. Wenn du das verstehst, Gott ruhte von seinen Werken. Es kommt, wie es kommen muss. Und du kannst nichts verhindern. Gott ruhte von seinen Werken. Lass jetzt mal, Herr, es kommt, was du vorgesehen hast, was du in deinem Buch für mich geplant hast. Und mein Leben steht von Anfang an in deinem Buch. Und der Auferstandene wirkte mit den Jüngern, wo sie auch immer hingingen. Die mussten nur hingehen und der Herr wirkte mit ihnen. Sie mussten nur dort sein, wo er sie haben wollte. Und du musst nur voll von Jesus sein. Und der Herr wirkte. Lass den Auferstandenen wirken und Ruhe in Gott. Je mehr du denkst, ich muss jetzt missionieren, meinen Mann bekehren, meine Frau bekehren, meine Kinder bekehren und dann versuchst du sie an die Ohren hochzuziehen, vergiss es. Du wirst niemanden bekehren. Die werden dich noch bekehren. Dass du sagst, ich schmeiß alles hin, rutsch mir alle Pucken runter. Ich will es nicht mehr. Aber wenn du mit Gott redest. Heute hat mich jemand angerufen, irgendwo aus Aachen da hinten. Und wir reden über Probleme, alle möglichen Probleme, was die hat. Die Frau hat Probleme bis hier, dass es nicht mehr weitergeht. Er sagt, hast du kein Bild, keine Vision, kein Zeichen von Gott? Ja. Und ich habe mal so einen Traum gehabt. Und ja, was hast du denn geträumt? Ich habe von Jesus geträumt. Und er hat mich so liebevoll angeguckt. Aber das sagt mir gar nichts. Habe ich gesagt, hör mal, mir sagt das aber was. Ich will dir was sagen. Weißt, Jesus guckt jetzt nicht dich an, sondern dein Problem. Und sagt, Mensch, würdest du, liebe Schwester, mir das Problem überlassen? Ich könnte auf das Problem zugehen. Ich könnte das Problem lösen. Aber du machst so viel. Du versuchst, deinen Mann zu verändern. Das, was deine Mutter nicht geschafft hat, versuchst du zu machen. Ihn von Alkohol freizukriegen und so weiter. Lass doch den Heiland. Und da ist mir das Bild von Jochebed groß geworden, der Mutter Moses. Sie hat das Körbchen geflochten, auf den Nil überlassen und dann gesagt, guck mal, Miriam, ich gehe jetzt in die Gebetskammer. Ich werde mit Gott reden. Ich kann nicht mehr machen. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und jetzt überlasse ich alles Gott. Geschwister, Gott kann mehr wirken, wenn du Gott in Ruhe lässt. Lass ihn mal arbeiten. Gott kann oft in unserem Leben nichts tun, weil wir in sein Handwerk pfuschern. Lass ihn machen. Jetzt, Herr, du hast die Sache gegeben, du hast die Sache genommen und der Name des Herrn sei jetzt gepriesen in der Situation. Lass Gott arbeiten. Lass Gott arbeiten. Er will dir helfen. Aber weißt du, du oder Gott, das gibt nur zwei, diese eine Möglichkeit. Entweder machst du an der Sache und solange du da rumfummelst, sagt der Herr, meine Danke. Also wenn du das machen kannst, wenn der Arzt das machen kann, wenn der Psychologe das machen kann, wenn der Evangelist das machen kann, wenn der Geistheiler das machen kann, der Glaubensheiler das machen kann, lass doch die machen. Also solange die noch was können und wozu in der Lage sind, lass doch die machen. Aber erst wenn du niemand mehr hast, dann ist der Heiland dran. Niemand mehr. Der Herr sagt in einem ja, eine Anleitung für, wie gewinne ich Jünger. Er sagte, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ein ganz blödes Wort. Ganz verrückt. Weißt du, du sollst den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Er muss die Arbeiter raussuchen. Für seine Ernte, die auch gewachsen sind für diese Ernte. Denn da gibt es was anzupacken. Die auch bereit sind, seine Arbeit zu tun. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. So Kauderwelsch. Um ein paar Ecken. So kompliziert. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Du musst nur den Herrn bitten. Herr, die Ernte ist groß, aber wenige der Arbeiter. Schicke Arbeiter in deine Ernte. Sorg du für deine Ernte. Sorg du für dein Geschäft. Ich muss nicht für die Eisberge sorgen und die Eisbären sorgen. Herr, das sind doch deine Eisberge und Eisbären. Das sind doch nicht meine Eisbären. Ich muss doch nicht für die Frösche sorgen. Das sind doch deine Frösche, dein Geschäft. Sorg du für deine Schöpfung. Du hast die Schöpfung gemacht. Sorge du für die Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Und schick irgendjemand bei denen vorbei, die sich um die kümmern. Weißt du, Gott muss es tun. Wenn du versuchst, den Leuten das zu erklären, dann machst du mehr Murks als was Nützliches raus. Herr, erkläre du dem die Schrift. Der versteht es nicht. Erkläre du ihn. Und dann wird der Herr wird nicht einen Engel schicken, das kann auch der Philippus machen. Den schicke ich da vorbei mal. Der soll dem Kämmerer da erklären, was er liest und nicht versteht. Dir kann nur der Herr Jesus helfen. Der Herr Jesus kann dich dorthin bringen und kann dich mit den richtigen Leuten zusammenbringen und auch die richtigen Leute wegbringen wieder. Und dich von den richtigen Leuten erlösen. Er kann dir helfen, dass du nicht mehr zurückgehst nach Jerusalem. Dort hängen die dich. Oder der Herodes hat schon sein Schwert gewetzt. Geht auf einen anderen Weg in euer Land nach Hause. Weißt du, die meisten, die möchten sofort Erfolg haben, aber die meisten Leute lassen sich nicht führen und leiten vom Herrn. Der Herr will uns individuell führen. Dem einen sagt, geht nach Jerusalem, und dem anderen sagt er, macht einen Umweg um Jerusalem. Und jetzt heißt es, find heraus, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Der Herr bringt die Wende in deinem Leben, aber du musst auf ihn hören. Wir haben hier eine Schwester mal gehabt, hat eine billige Predigt, werde ich nie vergessen. Da kommt sie nach vorne und fragt, ich möchte abnehmen. Natürlich, jeder, der ein bisschen dicker ist, will abnehmen. Und dann hat er so eine These, da hat er predigt über das Abnehmen, hat er mal einen Gottesdienst gehalten über das Abnehmen. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Und dann fragt den Herrn, denn, und Geschwister, das, was war das dann? Frag den Herrn, was du essen und nicht essen solltest. Und frag den Herrn. Und dann nach einer Weile kommt die Frau, ich weiß nicht, wer das war, aber ich weiß schon, ich kann mir denken, wer es gewesen ist. Und dann nach ein paar Tagen kommt sie und aber ich habe nicht abgenommen. Also ich habe das gemacht, was du gesagt hast, ich habe den Herrn gefragt, aber ich habe nicht abgenommen. Ja, hast du auch gemacht, das, was der Herr dir gesagt hat? Nein. Warum hast du es nicht gemacht? Es schmeckt mir nicht. Aber vielleicht ist gerade das, was dir nicht schmeckt, das, wo du abnimmst. Herr, das schmeckt mir nicht. Aber das geht nicht nur jetzt im Natürlichen, auch im Geistlichen, in der geistlichen Entwicklung. Es ist genau das, was du brauchst. Aber das schmeckt dir nicht. Der gute Hirte, und du sagst, der Heiland ist mein guter Hirte. Und du denkst immer nur, er führt mich auf eine grüne Weide und führt mich zum frischen Wasser. Himmlisch natürlich. Aber weißt du, ein guter Hirte, er führt auch die Herde dorthin, wo bittere Kräuter sind. Die schmecken nicht. Der gute Hirte, der ernährt seine Herde nicht nur von der grünen Weide und frischem Wasser, der bringt auch bittere Kräuter und schmeißt sie hoch und sagt, das müsst ihr fressen jetzt, lieben Schäfchen. Bittere Kräuter. Und zum Passamal, die meisten Leute wissen nicht, was Passamal ist, aber zum Passamal gehörten mehr bitteres Gewürz und Krautzeug, liest man mal durch, was sie alles da mitnehmen müssen und so weiter. Nicht nur Lammfleisch, sondern eine ganze Palette von bitteren Kräutern. Und die musst du auch einnehmen. Diese bitteren Kräuter mitnehmen. Aber wenn du das nicht nimmst, dann immer umgehst diese bitteren Kräuter und sagst, nee, das lasse ich dem Pfarrer lieber. Ich habe drüben einen orthodoxen Gottesdienst mal miterlebt, mit Orthodoxen aus, ja, ein Erzbischof war sogar da, und die haben Abendmahl gegessen. Die Orthodoxen nehmen Abendmahl ganz anders als wir Deutsche. Also die kriegen zwar am Schluss erst Brot und Wein, aber die müssen zuerst am Tisch, und die müssen von jedem Becher etwas reinnehmen und zerkauen und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Und erst wenn sie am Schluss angekommen sind, kriegen sie Brot und Wein. Und zwar diese Kräuter, die in der Bibel drin stehen. Ich habe hier Öl. Dieses Öl verwende ich sehr selten, weil es so heilig für mich ist. Extra angelegt. Und hier in diesem Öl, wenn ihr das anguckt, da sind Haufen Kräuter. Kräuter, die nötig sind zur Salbung. Und wir haben das alles nach der Bibel, exakt wie es in der Bibel steht. Und siehst, wie viele Kräuter. Alles Kräuter, die in Israel wachsen. Und die vielleicht so, teilweise nicht mal sehr schwierig zu bekommen waren. Also sind alles Kräuter, die zur Salbung nötig sind. Weißt du, auch zu deiner Salbung, zu deiner, nicht nur ein bisschen Öl mit Parfüm, wo gut riecht, Kräuter. Und diese Kräuter sind wichtig für deine Seligkeit. Diese Kräuter sind wichtig. Weißt du, die meisten Leute, die denken nur Salbung, ach, das wäre wunderbar. Aber um hier Könige zu salben, das ist dieses Öl, wie man Könige und Priester salbt. Was ganz Besonderes. Ich habe einmal benutzt, um euch zu salben hier. Aber ich möchte nur sagen, wir haben lang studiert in der Bibel und beschäftigt, mit was für Kräuter in das heilige Öl, in das Salböl hineinkommt. Die Salbung, die Gott dir geben möchte, ist es nicht nur, dass du ein paar Tropfen Öl bekommst. Nein, da ist eine Zusammensetzung von so vielen Kräutchen. Da kannst du angucken. Und kannst nachlesen in der Bibel, was für Kräuter dazukommen und wo die alle wachsen. Und die wachsen, die meisten dieser Kräuter, die zur Salbung benutzt werden, wachsen in der Wüste. Die wachsen nicht im Paradies. Das gibt's gar nicht. Die wachsen alle in der Wüste, in Gegenden, wo kaum einer beikommt. So am Abhang, auf Steinen oder zwischen Felsklippen. Viele dieser Kräuter waren unheimlich schwer zu bekommen, weil sie so selten sind. Nur nebenbei, dir kann nur einer helfen, und zwar der Herr, der ganze Jesus, nicht ein halber Jesus und nicht ein Dreiviertel Jesus, das Passahlamm. Wie bin ich jetzt beim Passah gelandet, weiß ich gar nicht. Das Passahlamm, das musste komplett aufgegessen werden. Es durfte nichts übrig bleiben. Und wenn eine Familie zu klein war, muss das halt ein anderer mit einladen, damit sie mitessen. Aber es musste komplett aufgegessen werden und die Knochen mussten verbrannt werden. Es durfte vom Lamm nichts mehr übrig bleiben. Und Geschwister, wir dürfen erst weitergehen, wenn wir Jesus ganz aufgegessen haben. Haben wir uns verstanden? Lamm Gottes. Wir singen so Lamm Gottes. Weißt du, es ist so schön zu besingen. Aber das Lamm Gottes aufzuessen, den ganzen Christus, den ganzen Christus. Und nicht nur in Brocken, den ganzen Herrn. Den ganzen Heiland. Den ganzen Erlöser. Und zwar auf allen Gebieten, in allen Bereichen des Lebens. Es ist so wichtig, dass wir jetzt uns bereit machen, dem Herrn zu begegnen. Und fragen, Herr, wo kannst du mir helfen? Und dir kann nur Jesus helfen. Herr, was ist jetzt dran? Und ich würde vielleicht heute, wenn ich so den Herrn Jesus höre, er würde sagen, kauft Öl. Also jetzt nicht Öl für Heizung oder Auto, sondern Öl. Ich denke nur an diese Geschichte von den törichten und klugen Jungfrauen. Die hatten kein Zusatzgefäß von Öl dabei. Das waren alles Jungfrauen. Sie haben alle auf den Bräutigam gewartet. Sie sind alle dem Bräutigam entgegengegangen. Sie sind alle schläfrig geworden oder eingeschlafen, weil der Bräutigam verzog, und zwar für alle. Aber nur die, die Öl hatten in ihrer Lampe, die wurden eingelassen. Und die Frage ist, wie sieht es mit dir, mit mir und mit uns aus, als Gemeinde, als Christen? Wenn wir jetzt nicht Öl einkaufen, dann gehen wir eines Tages zu all den Krämern, die ganze Müllerstraße rauf und runter. Wie sieht es da aus? Dann werden wir zu diesen ganzen frommen Händlern laufen, Wahrsagen, Propheten. Vielleicht haben die noch was. Wir selbst haben keinen Vorrat, geistlichen Vorrat. Geistliche Reserve, wie kritische Zeiten. Wir sollten nicht nur denken an gute Zeiten, sondern wir sollten an Zeiten denken, ja, es könnte vielleicht unser Herr verziehen. Er würde nicht so schnell kommen. Und es ist gut, dass der Herr verzieht. Du sagst, wieso? Stell dir mal vor, der Heiland wäre vor 20 Jahren gekommen. Du wärst noch gar nicht mal gläubig geworden. Du wärst gar nicht zum Herrn Jesus gekommen. Vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Deshalb ist es gut, dass der Herr noch verzieht. Das ist Gnade für die Welt, für die anderen, die noch nicht dazugekommen sind. Aber für dich bereit machen, wenn der Herr nicht verzieht. Weißt du, ich habe auch gedacht, der Herr kommt ganz schnell. Ich glaube immer noch, dass er ganz schnell kommt. Wie ein Dieb in der Nacht. Das weiß ich. Aber ich möchte allezeit bereit sein. Und der Herr sagt, ich möchte, wenn ich wiederkomme, meine Knechte bei der Arbeit finden. Und dass sie nichts mit irgendetwas sich beschäftigen oder Nebensächlichkeiten sich ablenken lassen. Und ich muss mich bewähren. Er kommt, um Satan zu vernichten, um seine Erlösung bei mir zu vollenden und bei dir auch. Und wie schön, wenn der Herr uns noch viel geben kann, noch viel beschenken kann. Stell dir mal vor, wenn er mich vor 30 Jahren in den Himmel genommen hätte. Ha, was hätte ich alles verpasst? Ich hätte Berlin gar nicht kennengelernt. Stell dir mal vor, er hätte dich in den Himmel genommen, vor wie vielen Jahren auch immer. Was hast du alles versäumt und verpasst? Jetzt fängt die beste Zeit erst an. Jetzt fängt die beste Zeit erst an. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Wir sind bekehrt von der Gewalt Satans zu Gott. Wir sind bekehrt. Und Römer 16, 20. Gott zertrete den Satan und stelle ihn unter deine Füße. Weißt du, jetzt müssen wir stehen, unsere Position behaupten. Nicht nur erlöst sein, sondern auch unsere Position behaupten. Und Herr, hilf mir. Der Teufel, der kitzelt mir unter die Fersen. Der sticht, der zischt. Der ist so unruhig. Weißt du, wo du stehst? Satan unter deine Füße. Das ist der einzige Platz, wo der Teufel sich aufhalten darf. Da, wo er hingehört. Unter deine Füße. Aber Herr, guck mal, der krabbelt, der versucht zu, ja, wie eine Schlange so aalglatt zu entrinnen. Der Feind möchte dich beunruhigen und betrüben, dich lächerlich machen. Auf Schlangen und Skorpione. Wo sind wir denn? Wir sind doch nicht im Mittelalter. Der Feind versucht, dich lächerlich zu machen. Und das ist, wie der Heiland dir helfen kann. Kind, halt's aus. Kind, gib nicht auf. Und genau das ist, was ich heute Abend weiter sagen möchte. Der Herr ist dabei, dir zu helfen, nicht aufzugeben. Nicht mutlos zu werden, nicht schwach zu werden. Halt durch, auch wenn die Schiss noch und brüllt und macht und so weiter. Gib's nicht auf. Im richtigen Augenblick wird die Hilfe kommen. Immer dann, wenn du es nicht mehr glaubst und nicht mehr erwartest. Denkst, jetzt ist alles verloren bei mir. Es wird kommen. Bleib bei Gott. Gott wird dich stärken. In dem letzten Augenblick. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Der Herr kann dir helfen. In diesen Kämpfen, wo du die Welt nicht verstehst. Lügen werden über dich verbreitet. Alle verschwören sich gegen dich und unternehmen alles gegen dich, um dich fix und fertig zu machen, dich zu ruinieren. Aber der Herr sagt, ich bleibe bei dir. Und ich werde dich nicht fallen lassen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Er weiß, was es bedeutet, fallen gelassen zu werden. Er weiß, was es bedeutet, alle gehen von ihm weg. Er weiß, was es bedeutet, auf niemanden sich mehr verlassen zu können, nicht mal auf den hohen Priester. Er weiß es. Aber dann in diesem Moment kommt dieser prophetische Geist, diese Inspiration vom Heiligen Geist. Mein Kind, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst und wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, das Wasser wird dich nicht ertränken. Und die Schlangen, bleib schön stehen, da wo du stehst. Weißt du, die Schlangen hauen ab, wenn du abhaust. Du musst stehen bleiben. Und genau das ist die Situation. Du musst deine Position im Namen Gottes einnehmen. Hier unten. Satan, du bleibst schön unten. Du bleibst schön unten. Und ich bleibe so lange stehen, vielleicht bist du in aller Ewigkeit. Ich bleibe hier stehen. Du gehst nicht weg. Du gehst nicht weg. Und wenn du weggehst, der Teufel wartet nur, bis du dich veränderst. Bis du da einen Schritt weiter gehst, damit er abzischen kann. Der Herr soll schön auf den Bauch kriechen und Erde fressen. So hat Gott gesagt. Wir müssen also stehen. Du hast über irgendetwas Sieg errungen. Sieg bekommen, was es auch immer ist. Der Herr hat dir irgendwo in einer Position geholfen und jetzt muss so lang stehen, bis er den Geist aufgibt. Weißt du, die Dämonen sind ausgefallen, wir haben Befreiungsdienst erlebt, aber jetzt muss man so lang stehen, bis die Freiheit bis alle sagen, der ist wirklich frei, da ist keine Schlange mehr unten. Und das sind seine Füße. Die Schlange ist zur Erde, muss Erde fressen. Die kann nur in den Abgrund. Das ist nämlich Erde fressen. Das Einzige, sie kann nicht mehr zu dir hoch und an dir sich festhalten. Die muss in die Erde, in die Unterwelt, in den Abgrund. Dort gehört sie hin. Erde fressen. Und das kann nur der Herr, wenn du voll vom Heiligen Geist bist. Dann kannst du deine Position behaupten. Weißt du, Leute, die selbst keine Substanz in sich haben, die können nicht gegen den Strom schwimmen. Die können nicht einmal eine kleine Brise aushalten, die kippen schon um. Wenn sie schon jemand schief anguckt, fallen sie in Ohnmacht. Aber wenn du innen drin stark bist, dann stehst du unerschütterlich, bist männlich und für Schwestern gilt es auch stark. Weißt du, dieses Wort, seid männlich und stark, gilt für Brüder und Schwestern, ist nicht nur eine Männergeschichte. Die Schwestern sollen auch stark sein. Und vielleicht mehr Stärke als die Männer. Denn sie sind zu Hause, denn zu Hause ist ihr Reich. Und zu Hause sind die größten Probleme, nicht draußen. Du kannst weglaufen, aber zu Hause, deinem Haushalt, kannst nicht weglaufen. Deine Arbeit schreit nach dir, die Familie schreit nach dir, die wollen das. Und deshalb, die Frauen brauchen mehr Stehvermögen und mehr Stärke als manche Brüder. Weißt du, die Brüder, so der Mann, der geht jagen, der geht in die Prärie draußen und so weiter. Aber die Schwester muss zu Hause. Was kochen wir? Nichts im Kühlschrank. Und mein Mann hat noch nichts mitgebracht, noch nichts erjagt, verstehst du? Und die Familie, die Kinder warten, die schreien. Und das ist die Situation. Du brauchst die Stärke Gottes. Und Maria wusste, unser Heiland, der hat uns schon so oft auf der Patsche geholfen. Ich sag's ihm. Und meine Botschaft ist, gibt ein Lied, sag es Jesus. I must tell Jesus. Egal was deine Not ist, egal was deine Situation ist, sag es Jesus. Der Herr vollbringt Wunder. Der Herr kann was. Der Herr ist was. Sag es ihm. Psalm 65, Vers 5. Wohl denen, die du erwählt hast und in deine Nähe holst. Wohl denen. Dann können die Völker toben, dann kann die Hölle tosen, dann kann alles brodeln, was das auch will. Wohl denen, die du in deine Nähe holst, die zum Herrn sind, die seine Gegenwart erleben, die mit Gott rechnen. Wohl denen, denn woanders kannst du nicht so sicher sein und so geborgen sein, als in der Gegenwart Jesu. Bei Jesus bekommst du das, was die Welt dir nicht geben kann. Bei ihm steht ganz was anderes auf dem Programm, als was die Welt auf ihrer Programme dir vorgeschrieben hat. Sein Angebot gilt. Und seine Angebote sind die besten Angebote. Warum gibt ihr Geld für nichts aus, was euch nicht nährt und stärkt und so weiter? Kauft bei mir, und zwar umsonst. Umsonst. Beim Heiland kauft man umsonst ein. In die Hand reinschlagen und du hast es schon. Umsonst. Warum gebt ihr Geld aus für Dinge, die euch nichts bringen? Kauft bei mir aus ein. Jesus gibt dir einen außerirdischen Frieden, eine übernatürliche Freude. Du kannst lachen, während andere alle heulen und jammern und klagen. Du kannst sagen, Halleluja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du hast eine andere Gesinnung. Meinen Frieden gebe ich euch, meine Freude gebe ich euch, meine Kraft gebe ich euch. Könnt ihr weitermachen. Und das nimmt dir jeden Frust, jeden Stress, jede Angst hinweg. Wenn du seinen Frieden hast, dir kann nur Jesus helfen. Er gibt dir etwas viel, viel Besseres, als was die Welt dir geben könnte. Als was du von der Welt erwartest. Du erwartest Hilfe. Aber weißt du, Gott muss dir Hilfe, deine Hilfe sein. Deine Zuflucht. Und er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Steht auch im Wort Gottes. Er stillt deinen Sturm, Markus 4, 39. Bring dich durch. Du erreichst getrost die andere Seite. Wachst morgens auf und sagst Halleluja. Vergiss die ganzen Kopfschmerzen, vergiss die ganzen Sorgen, vergiss den ganzen Ärger. Du wachst auf mit der Liebe Gottes. Die Kopfschmerzen kommen nur daher, weil du dir so viel grämst. Du grämst und kaust und denkst und tust. Lass Gott mal für dich denken. Sein Gehirn ist viel größer. Lass Gott mal für dich handeln. Seine Hände, sie reichen bis ans Ende der Erde. Und Gott kann plötzlich von irgendwoher so einen Hinterhalt verschaffen. Ein Pastor aus aus Australien. Ich habe ein Seminar bei ihm besucht und hat ein Programm gehabt. Er will eine Kirche bauen, aber hat kein Geld. Hat ein bisschen was gehabt, 600.000 australische Dollars zusammengespart. Und dann ist doch der Bruder, und das ist manchmal, wie Gott arbeitet. Dann ist der Bruder in Malaysia und dann spricht der Herr zu ihm, gib das Geld dem Bruder, der in Malaysia ist, der muss ein Gemeindezentrum bauen. Aber er will ja selbst in Melbourne ein Gemeindezentrum bauen. Und hat 600.000 australische Dollar zusammengespart. Aber der Herr hat es ihm gesagt, und das wurde stärker und stärker. Im Hotel kann er nicht mehr aushalten, bis er dann zu dem Bruder rübergeht und sagt, hier, nimm diese 600.000 Dollar, das habe ich gespart von meinem Konto, also vom Gemeindekonto. Nimm's, der Herr will, dass du das Zentrum baust. Tu es im Namen des Herrn. Kommt er nach Hause und seine Eltern sagen, bist du verrückt? Die verlassen alle die Gemeinde. Das ist natürlich die Folge. Die sagen also, der hat unser Geld zum Fenster rausgeschmissen, in Malaysia, hier in Melbourne wollen wir Gemeindezentrum bauen und nicht in Malaysia und dergleichen. Und er sitzt im Büro und sagt, Herr, habe ich dich richtig verstanden? Vergib mir, wenn es Fehler war und so weiter. Und die Gemeinde ist fast auf null heruntergekommen und dann joggt einer und kommt plötzlich so reingesprungen, macht die Tür auf. Sind Sie Pastor sowieso? Sagte, ja, was geht's denn? Und der Walkman, der reichste Mann von Melbourne. In seinem Walkman war eine Stimme, du sollst da auch um die Ecke gehen, Pastor sowieso, und sollst ihm alles bezahlen, was er machen will. Alles bezahlen, was er machen möchte. Und er rennt rein und sagt, sind Sie Pastor? Was machen Sie? Ich bete, es geht um das letzte Stück in meinem Leben, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Ja, was machen Sie? Was wollen Sie machen? Dann sagt er, wissen Sie, ich habe hier vorgehabt, ein Gemeindezentrum zu bauen. In der und der Größe, zeigen Sie die Bilder. Er sagt, machen Sie es, ich bezahle es. Machen Sie es. Und später hat sich herausgestellt, das ist noch kein Christ geworden in der Zeit noch. Kein Christ. Sondern eine Stimme sagte, wenn du nicht das tust, was der Pastor will, wirst du am Herzinfarkt bekommen und sterben. Der hat schon einen Herzinfarkt gehabt. Und er wusste, was ein Herzinfarkt ist. Und er sagt, machen Sie, was Sie wollen. Und die Leute wussten, das ist der geizigste Mann von ganz Melbourne. Und er sagt, bau das. 30 Millionen. Und er hat die Kirche gebaut, ist die Hillsong Church heute. Ist die Hillsong Church. Der hat gebaut und er hat alles bezahlt, nicht die Spenden, sondern dieser Geizkragen. Gott kann Geizkragen bewegen. Wenn du am Ende bist, wenn du getan hast, was Gott wollte, gib dem in Malaysia die 600.000 australische Dollar. Wenn du am Ende bist, das ist der Moment, wie der Herr die Wende schafft. Und was für ein Segen ist heute die Hillsong Church. Die vielen Lieder, die meisten Lieder, die wir singen, sind Hillsong-Lieder. Aber das war der Anfang. Leute, wir lesen immer die großen Taten, aber wir merken nicht, dass die größten Taten im Hintergrund irgendwo im Keller passierten, wo keiner hört und sieht und merkt. Weil Gott nimmt uns das Alte weg, um uns was Besseres zu geben. So ist der Heiland. So hilft er uns. Ihm kannst du alles sagen. Und der Feind möchte dich zerstören. Und das später hat mir der Bruder gesagt, weißt du, ich bin so froh, dass die ganzen Kritiker und Nörgler aus der Gemeinde weg waren, diese Ältesten, die dann die Gemeinde verlassen haben. Später wollten sie kommen, aber er sagte, danke, ich möchte euch nicht. Die ganzen Kritiker, die ganzen Nörgler, mit diesen Leuten hätte er nie und nimmer die Gemeinde aufbauen können. Das, was Gott wollte, dass er aufbaut. Mit diesen Kritikern. Weißt du, Gott muss uns... Wenn Gott arbeitet, macht er immer eine ganze Arbeit. Gründlich. Und zwar, er räumt bis auf die Grundfesten, bis der Fels wiederkommt. Der ganze Morast wird entfernt und beseitigt. Noch ganz schnell. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch deiner Probleme. Und Gott wird die Leute benutzen, die am geizigsten sind. Die am schwierigsten sind. Die am unmöglichsten sind. Deshalb fürchte dich nicht vor diesen Leuten. Und sag, nein, also Herr, hier nicht. Gott kann plötzlich da in seinen Walkman sagen, hör mal, du stirbst, kannst schon deine Beerdigung planen, wenn du nicht das tust, was ich dir sage. Und dem war es ein Klacks da, 30 Millionen zu spendieren. Dem war es ein Klacks. Gott redet. Und Gott redet manchmal zu Ungläubigen besser als zu den Gläubigen. Und die kapieren schneller als die Gläubigen. Ist tragisch, aber wahr. Die sind noch nicht so versaut von lauter Prophezeiungen und Prophetien und Offenbarungen. Wenn die Gottes Stimme hören, du, nimm und mach, was du willst. Weißt du, du musst dem Herrn alles gesagt haben. Und der Herr fädelt es dann alles ein. Und der Herr lenkt es dann ein. Jesus sagt, ich will dein Ansprechpartner sein heute. Dein Ansprechpartner. Und zwar in allen Situationen, egal was das ist, ich verstehe dich. Ich werde dich nicht auslachen. Weißt du, es gibt so viele Leute, die kommen in der Seelsorge zu mir und sagen, ich traue mir das nicht zu sagen. Ist egal, ich habe auch schon vieles miterlebt. Also schlimmer als beim Heiland kann es bei dir und bei mir nicht sein und nicht passieren. Deshalb sag was, was dich bewegt, was dir drückt, was dir fehlt. Der Herr versteht dich, weil er schon alles durchgemacht hat, schon in allem gewesen ist. Sag's ihm, das ist dein Ansprechpartner, deine Anlaufstelle. Und dir kann nur Jesus helfen, das ist die Adresse, die ich dir empfehle. Sag es Jesus, was dich bewegt. Sag es Jesus, was dich kränkt. Sag es Jesus, was dich verletzt. Sag es Jesus, was dir genommen worden ist. Sag es, was du verloren hast. Sag es Jesus. Und wenn du bei ihm warst, brauchst du das andere alles gar nicht mehr. Das läuft nachher von selbst. Psalm 37, Vers 7, sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Erhetze dich nicht über den Mann, dem alles so gelingt, der Mann, der auf die Ränke sinnt und baut. Wenn du bei Jesus bist, dann schaust nicht mehr auf die Menschen. Wie geht's denen und wie geht's ihnen? Sei still vor dem Herrn, vom Herrn Jesus. Weiter im Psalm 37, Vers 9. Denn die Bösen werden immer ausgetilgt, oder die werden ausgetilgt, die aber auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen. Eine Weile noch und der Frevler ist nicht mehr da. Schaust du nach seiner Wohnung, wirst nicht mehr zu finden. Übergib deine Situation Jesus, leg es in seine Hände. Herr, wir haben alles getan und wir konnten den Teufel aus dem Jungen nicht austreiben. Jetzt mach du das, Herr. Und es gibt Situationen, wo du nicht weiterkommst, leg es in die Hände Jesu. Leg deine Kinder in die Hände Jesu. Leg deinen Partner, deine Freunde, deine Bekannte, deine Nachbarn, auch sogar den bösen Nachbar in Jesu Hände. Ich habe das schon so oft erlebt mit Menschen, ja, die mit denen man nicht klargekommen ist, leg sie in Gottes Hände. Leute, mit denen du nicht klarkommst, Kollegen, die dich mobben, leg sie in Gottes Hände. Sag, Herr, hier ist die Frau sowieso. Nimm sich die Hand. Guck mal, die sägt an meinem Stuhl schon, das dritte Bein ist schon ab. Du siehst, wie sie mich fertig macht, die mich verpetzt und meine Arbeit steckt macht und so weiter und verklagt. Leg es in die Hände Jesu. Übergib es dem Herrn. Und du wirst sehen, die Frevler, die werden bald ausgetilgt werden. Ich könnte euch Geschichten erzählen, die Zeit reicht mir nicht aus, wie Gott gearbeitet hat. Plötzlich sind die versetzt worden und plötzlich die Waffen, die man gegen diese Schwester geschmiedet hat, diese Waffen wurden dort ins Gegenteil und die wurden sogar degradiert um gleich ein paar Stellen. Passiert alles, wenn du Jesus übergibst. Amen. Weißt du das? Funktioniert das? Und bin sicher, mit dir auch passiert. Du siehst, und die war weg. Dann suchst du, wo sind sie geblieben? Du findest nicht mal im Telefonbuch ihren Namen. Wenn Gott für dich streitet, ist Gott für uns. Leg es in die Hände Gottes. Aber das muss gemacht werden. Gott wird es dir nicht aus der Hand nehmen. Er will freiwillig, dass du ihn bittest. Und er macht es. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. In Vers 11, Vers 37, die Armen werden das Land bekommen und sie werden das Glück in Fülle genießen. Die Armen, die Schwachen, die Kleinen, die Geringen. Vers 18, Psalm 37, der Herr kennt die Tage der Bewährten. Ihr Erbe hat ewig Bestand. In bösen Zeiten werden sie nicht zu Schanden. In guten Zeiten sowieso nicht, aber in bösen Zeiten werden sie nicht zu Schanden. Sie werden satt in den Tagen des Hungers. In Krisenzeiten. Weißt du, das ist, worauf es ankommt. Und wir gehen großen Krisen entgegen. Und ich werde morgen und in den nächsten Tagen noch sprechen. Die Krise, die wir hier haben, haltet euch fest. Ich will kein falscher Prophet sein und ich wäre gerne falscher Prophet und würde, dass die Leute sagen können, das stimmt nicht. Aber ich bin überzeugt, Gott hat diese Tage zu mir geredet, die Krise wird noch 5 Jahre dauern. So wie es in der Bibel beim Josef, als die Brüder kamen in der Hungersnot zum Josef und Josef sagt, Gott hat mir gezeigt, die Krise wird noch 5 Jahre. Das habe ich gestern gelesen in der Andacht für mich persönlich und Gott hat gesagt, genau das ist es. Die Krise wird noch 5 Jahre dauern. Wie willst du 5 Jahre überleben, wenn jetzt schon hier und da Kurzarbeit ist und ganz besonders bei unseren lieben Schwaben, der Daimler. Kurzarbeit. Und man muss nochmals die Kurzarbeit verlängern auf 24 Monate und wahrscheinlich noch auf, die müssen die Kurzarbeit verlängern auf 5 Jahre. Halt euch fest, auf 5 Jahre. Gott hat mir gezeigt, die Krise, ich weiß gar nicht warum, aber die Krise, diese Wirtschaftskrise, und wenn du genau hinguckst, das braucht 5 Jahre, bis sich das alles wieder erholt. Bis es alles wieder im Grünen ist, bis die Wüste wieder blüht, bis wieder alles funktioniert. So, auch in Zeiten oder in Tagen des Hungers, sie werden satt. Wenn du auf den Herrn gebaut hast, du wirst in Zeiten des Hungers satt. Vers 22, denn wen der Herr segnet, der wird das Land besitzen. Aber wenn er verflucht, der wird ausgetilgt. Der Frevler muss borgen und kann nicht zurückzahlen, doch Freigebigen schenkt er Gerechtigkeit. Und Freigebige bekommen das, den Lohn Gottes. Also freigebig sein, werde freigebig. Halt an nichts zurück, was Gott dir zeigt, tu es, hör das richtig und versteh es richtig. Lass dich nicht von Menschen manipulieren, lass dich nicht ausnützen von Menschen. Lass dir das Geld aus der Tasche nicht ziehen von Leuten. Du musst vom Herrn gezeigt bekommen, der kriegt's und der kriegt's nicht. Du musst vom Herrn gezeigt bekommen, wem du was spendest und wem du was nicht spendest. Zutage, die ganzen Missionswerke sind bald pleite, die müssen bald dicht machen und so weiter. Und die Bettelbriefe, die kann man sich fast gar nicht mehr erwehren. Und dergleichen, dann eine Not, dann eine Not, dann Loch und das und so weiter. Und man muss sich fragen, hat es der Herr überhaupt gewollt? Hat es der Herr gewollt, dass man so einen Tempel baut, wo 10, 15 Millionen kostet? Kann man da nicht auch in der Fabrikhalle sich versammeln? Und so weiter. Muss man da einen großen Turm haben? Braucht man das dazu, eine Kathedrale? Weißt du, man muss sich fragen, ist es der Wille Gottes? Die meisten Leute fragen nicht nach dem Herrn. Deshalb geht es auch nicht nach dem Willen Gottes. Und deshalb geht der Schuss daneben und nach hinten. Sei freigebig. Gib, wenn Gott dir zeigt, gib deinen Zehnten, das ist das Mindeste. Lass dein Boot übers Wasser fahren. Und sei auch sonst freigebig. Weißt du, Almosen, was ist Almosen? Almosen ist nicht der Zehnte. Alles, was über den Zehnten hinausgeht, ist Almosen und Opfer. Aber der Zehnte ist berechenbar. Gib das, was Gott zusteht und gib noch ein bisschen mehr was drauf. In der Bibel heißt es immer wieder Opfer und Zehnten und Opfer. Frag Gott, was ist das Opfer, das Gott von mir will, welche Form auch immer. Du brauchst Wunder Gottes, du brauchst die Herrlichkeit des Herrn in deinem Leben und der Herr kann dir helfen. Aber du musst dich von ihm führen lassen. Und du musst lernen, törichte Dinge zu tun. Füll die Krüge mit Wasser. Einfach gehorsam. Ob dabei was passiert oder nichts passiert. Du musst 10 Krüge, das sind etwa 600 Liter Wasser, schleppen. Und füll die Krüge. Da passiert kein Wunder. Ich habe schon 5 Krüge mit Wasser gefüllt. Ist nichts passiert. Und selbst alle 6 Krüge, wenn du mit Wasser gefüllt hättest, ist auch noch nichts passiert. Ist auch noch nichts passiert damals. Und jetzt, Herr, wie geht's jetzt weiter? Jetzt habe ich getan, was du gesagt hast. Wie geht es jetzt weiter? Du hast getan, was man dir gesagt hat. Du warst gehorsam. Und dann sagt der Herr, und jetzt gehst du mit dem Glas hier zum Speisemeister und gibst dem Speisemeister. Aber Herr, da blamiert man sich. Da lachen die uns einen aus. Die erklären uns für verrückt. Bist du bereit, ein Narr um Christi willen zu werden? Ein Narr. Weißt du, was ein Narr ist? Es ist nicht nur im Karneval. Bist du bereit, ein Narr um Christi willen zu werden? Dass sie sagen, also der spinnt. Die spinnen. Das sind Narren. Narren spinnen immer. Ein Narr um Christi willen. Paulus sagt, ich bin ein Narr. Und wenn er das schon sagen kann, dieser intelligente Bursche. Ich bin ein Narr um Christi willen. Der hat alles auf eine Karte gesetzt, alles aufgegeben. Sich vom Herrn führen lassen, weil der Geist Werte hatte, sich wehren lassen. Weil es ist nicht einfach mit seinem Dickkopf durch die Wand gegangen und der Geist wehrte. In ganz kleinen Asien, das von oben bis runter, den ganzen Bosporus und überall wehrte der Heilige Geist. Er sagt, das gibt's doch nicht. Immer der Hals zugeschnürt. Keine Freiheit, keine Freudigkeit, keine gute Gelegenheit, kein Ansatzpunkt. Und überall wehrte der Heilige Geist. Weißt du, der Heilige Geist kann fördern und kann wehren. Wende wird beigeführt von Gott. Und er wehrte, weil Gott was anderes vorhatte. Gott wollte Bruder Paulus benutzen, nach Europa zu gehen. Und dann überall wehrte der Heilige Geist, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Ja Herr, was ist das noch? Was soll ich tun? Wenn du nicht weiter weißt, was du tun solltest, geh ins Bett und schlaf. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und die schliefen und mittendrin haben sie einen Traum. Dann sehen sie einen Mann, der winkt in mazedonischer Kleidung, komm rüber und hilf uns. Das ist es. Wir fahren nach Mazedonien, nach Philippi. Und genau das war gleich. Wir nahmen sofort das nächste Schiff. Und so ist, wie Gott wirkt. Das nächste Schiff. Jetzt kommen die doch und es ist genau das Gegenteil von dem, was die erwartet haben. Kein Männle, weit und breit, alles nur Weiber. In aller Liebe. Lauter Frauen. Lydia, die Purpurkrämerin, Mädchen mit dem Wahrsagergeist. Der einzige Mann, der da war, war der Kerkermeister. Und gut, dass der Herr ihn dem nicht gezeigt hat, dass er Gefängniswärter war. Dann wären sie nämlich nicht so schnell losgefahren. Und manchmal ist es gut, dass der Herr uns nicht alles zeigt, Geschwister. Aber der Herr führt uns und so kam das Evangelium nach Europa. Und in Philippi, was machen diese Brüder? Die loben und preisen den Herrn um Mitternacht. Bevor der Teufel seine Stunde hat, loben sie und preisen sie den Herrn. Halleluja. Im Stock noch, verstehst du? Halleluja, halleluja. Verstehst du, im Stock? Und wenn der eine sich bewegt, zieht es den anderen Kopf in die Höhe. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal probiert haben, so im Stock, mal so im Museum. Ha, da singst nicht Halleluja so leicht. Kriegst gar nichts raus. Aber obwohl sie nichts rausgekriegt haben, haben sie was zustande gebracht. Und die Städte bebte. Die Gefangenen wurden frei. Und der Kerkermeister springt rein. Was ist passiert? Ein Wunder. Der Herr bringt die Wende. Wenn du Gott gehorchst, im letzten Minute um Mitternacht passiert das Wunder. In der letzten Minute. Und tu dir nichts an, wir sind noch alle da. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Du siehst also, so einfach ist das, wenn du Gott gehorchst. Gott öffnet Türen und zwar immer in der dunkelsten Stunde der Nacht. Da, wo du am verzweifelsten bist und sagst, ich gebe nicht auf. Also ich höre nicht auf, Gott zu loben, auch wenn wir jetzt im Stock sind und uns die Wunden brennen und Eiter sich bildet und Schorf sich bildet und Fliegen zu uns oder Ungeziefer uns bestürmt. Wir geben nicht auf. Wir sind nicht von der Sorte, die aufgeben und resignieren. Und halte dich fest an dem Namen Jesu und du wirst Sieg haben. Er bringt die Wende. Lass uns aufstehen und lass uns vom Herrn verändern. Heute unsere Situation. Und zwar so verändern, wie er es haben möchte. Nicht wie du es gerne hättest oder ich gerne hätte oder die Gemeinde gerne hätte oder die Geschwister gerne hätte. Wie er es hätte. Dein Wille geschehe. Und er kann dir helfen im letzten Moment. Lieber Heiland, es gibt Leute, die im letzten Moment gerade noch was an sich was festhalten können. Und Herr Jesus, das bist du. Der Name Jesus ist wie eine ausgeschüttete Salbe. Wir können es einfach nur nehmen und auf unsere Wunden streichen. Und du heilst. Du heilst die Narben, du heilst die Verletzungen. Du kannst Dinge in Ordnung bringen, die kein Mensch mehr in Ordnung bringen kann. Die Verletzung und Verstümmelung unserer Seele. Herr, du kannst Dinge in unserem Leben wieder neu aufwachsen lassen. Du kannst die Jahre, die uns die Heuschrecken gefressen haben, wieder erstatten. Du kannst in ein paar Minuten mehr bewirken, als was wir in 50 Jahren knochenharter Arbeit bewirken können. Herr, wir möchten dir das alles jetzt anheimstellen und dir alles überlassen. Wirke du, Herr. Wirke du, Herr. Herr, und wir bitten auch Arbeiter für deine Ernte. Und wir bitten um Gnade für dein Werk. Herr, es ist deine Sache. Und wir stehen hier und bitten um dein Erbarmen, deine Treue, deinen Beistand, deine Kraft und deinen Willen und deine Weisung. Dein Reich komme. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus schenkst heute, der die Wunder bewirkt. Wir können Tausende nicht speisen, aber du kannst mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende speisen. Herr, für dich ist das ein Klacks, eine Kleinigkeit. Oh, das ist gar nichts für dich. Du hast Himmel und Erde geschaffen, oh allmächtiger Gott, und du könntest auch uns gerade in unserer Situation Wunder wirken, wenn wir welche brauchen. Und du weißt, was uns fehlt. Du weißt heute Abend, wo uns der Schuh drückt. Du weißt, was uns kränkt. Du weißt, was uns krank macht. Du weißt, was uns heute Abend zu schaffen macht, worüber wir nicht hinwegkommen. Heiland, und du hilfst uns, hinweg zu fliegen über diese Sachen. Mit dir können wir auf dem Wasser gehen. Mit dir können wir sogar da, wo wir vergeblich Wochen, Monate, Jahre gearbeitet haben, alles umsonst anscheinend zwar, kannst du mit einem einzigen Wort, kannst du den größten Fang unseres Lebens schenken. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns Dinge zurückbringen kannst, die Menschen nicht mehr zurückbringen können, weil sie zu weit weg sind, verloren sind. Oder was es auch immer ist, du kannst Wunder wirken in Situationen, die so aussichtslos sind. Mitten in der Wüste, Herr, vor lauter bitteren Kräuter, Herr, da kannst du uns so eine wunderbare Speise zubereiten im Angesicht unserer Feinde. Ich danke dir. Und wenn jemand krank ist, streck deine Hand zum Himmel, Gott berührt dich jetzt. Deine Krankheit ist nicht zum Tode. Deine Krankheit ist, dass der Herr dich aufrichtet. Deine Seele soll aufgerichtet werden und du sollst einen neuen Anschluss an Gott bekommen. Und jetzt fließt sein heilender Strom in deinen Körper. Der Herr berührt deinen Leib und er sagt, dein Körper ist für mich ein Tempel meines Geistes. Dein Körper ist eine Wohnung meiner Herrlichkeit und ich will mich herrlich in dir erweisen, spricht der Herr. In deinem Körper. Deine ausgestreckte Hand ist der Anschluss für die Herrlichkeit Gottes in dir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er kann dir helfen, von deiner Depression, von deinem Zweifel, von deinen Ängsten freizukommen. Und zwar gerade jetzt. Und wir sagen Amen.